So, hallo und herzlich willkommen zur Episode 2 von der Spezialepisode aus Gauting. Ich bin wieder daheim, habe also nicht auf der Autofahrt aufgenommen. Sehr zu eurer Freude wahrscheinlich, weil ihr einerseits nicht das Autogeräusch dabei hattet und auch nicht mein Fluchen auf der deutschen Autobahn, wenn mich wieder jemand von hinten mit 180 versucht, von der linken Spur zu drängen. Insofern können wir auch direkt reinstarten ins Thema, weil ich hatte jetzt die ganze Autofahrt lang Zeit, mir da auch noch Gedanken zu machen. Habe aber auch sehr viele Notizen gemacht. Keine Sorge, die werden wir nicht alle besprechen, weil das sind sehr, sehr viele. Vielleicht mal kurz zum Überblick, dass wir wissen, was wir jetzt alles besprechen. Also wir gehen am Anfang auf den Vortrag von der Michael Yaki ein. Oder Michael, weiß nicht genau, ist ja Israelin, spricht man bestimmt anders aus. Da gehe ich aber wirklich nur kurz drüber, weil das ist natürlich ein, also ich habe das Buch gesehen, was sie gemacht hat, also das ist, also, ja, genau, eine eigene Wissenschaft für sich, im wahrsten Sinne des Wortes, sie ist ja auch Wissenschaftlerin. Wir gehen so ein bisschen auf diese Eckpunkte eingehen. Wer sich aber dann inhaltlich mit den Feuerkier mehr auseinandersetzen will, muss, glaube ich, mal zu einem Webinar gehen von ihr. Sie bietet das immer wieder an und sich das selber mal anhören. Und ich glaube, es braucht dann auch noch ein bisschen sitzen lassen und sich vertiefen in diese Unterlagen von ihr. Sie wird uns die Präsentation schenken. Das ist sehr gut. Vielleicht kann ich anhand von der noch mal ein paar vertiefte Einblicke geben. Aber ich denke, dass viele von euch sie auch schon kennen. Für mich als Israeler ist das recht neu, auch die Art zu denken recht neu. Und da sind ja auch sehr viele neue Arzneimittel drin, zum Teil dann auch ganz alte, ne, wie Lycopodium oder so. Aber grundsätzlich ganz ein großer, interessanter Bereich in der Homöopathie. Ne? Danach werden wir sprechen über den Stefan Baumgartner. Wir werden nochmal sprechen über das Frau Schnittger werden wir nochmal sprechen. Wir werden dann nochmal über Frau Yaki reden, die auch eine Studie gemacht hat. Also ganz im Zeichen der Wissenschaft. Und dann am Ende gehen wir nochmal auf den wissenschaftlichen Arbeitskreis ein und ganz am Ende auf die Auswertung mit der KI für die Homöopathie-Zeitschrift. So, das als kleinen Überblick für die Episode. Jetzt steigen wir aber voll ein. Also, ich werde das... Nein, ich sag nochmal, dass ich den Tag heute auch super gefunden habe. Also es waren wieder viele Leute da. Es haben sich tolle Fortsetzungsgespräche ergeben vom Tag davor. Ich habe intensiv mich nochmal ausgetauscht mit dem Stefan Reis, der ja ganz am Anfang des Podcasts schon dabei war. Die lang Eingesessenen werden ihn kennen. Dann habe ich noch mit einigen anderen Teilnehmern gesprochen in der Pause und uns ausgetauscht über die Gedanken von Frau Yakir, also dieser Austausch und diese Live-Präsenz. Also für mich war das jetzt ja der dritte Kongress und auch wenn ich ja im Simili-Kongress leider nicht dabei sein kann, ist es sozusagen für Kongresse, habe ich es jetzt auch gerade gesehen. So. Also ich muss auch nicht so schnell wieder auf einen gehen. Bin froh, dass die nicht jährlich sind. Ich bin ja auch nicht so der Riesenfan von diesen Online-Kongressen. Vielleicht ein bisschen widersprüchlich, weil ich ja selber einen gemacht habe. Aber das habe ich, glaube ich, gestern schon erzählt. Ja. Aber sie sind, glaube ich, sehr wichtig. Und gerade in Deutschland sind sie überfällig wichtig. Also da braucht es im Moment auch Öffentlichkeitsarbeit. Ich denke, da wäre es auch gut, man würde irgendwie wieder gucken, dass solche Sachen auch in den Lokalzeitungen dann erscheinen, ne, dass auch wir uns da gegenseitig viel unterstützen und im Moment auch so ein bisschen diese interne Konkurrenz außen vor lassen. Und ich fand, dass es an dem Kongress wieder sehr, sehr schön gelaufen, so wie wir das ja in der SEM-Krebskongress auch gesehen haben, ne, dass da verschiedene Dozenten von verschiedenen Arten der Homöopathie vertreten konnten, ohne dass das zu irgendeiner Krise geführt hat, zumindest keine sichtbaren. Sondern wir ja uns es alle um dasselbe geht, also im großen Ganzen um die Gesundheit des Patienten und im etwas kleineren um die Homöopathie und ihren Stellenwert, ne? Und das, weiß ich nicht, inwiefern ich das gestern auch erwähnt habe, in der Podiumsdiskussion wurde relativ schon deutlich, ne, dass der Nachwuchs, vor allem der ärztliche Nachwuchs, also massiv gefährdet ist. Das kann einem denn schon Sorgen machen. So. Und für mich setzt sich jetzt der Vortrag von der Frau Jack hier nahtlos fort an das, was ich am Krebskongress gehört habe. Vielleicht hört er ein bisschen mal in diese Folgen rein. Da habe ich ja auch Leute gefunden, große Koryphäen zugehört, die mit ganz anderen Ansätzen hervorragende Erfolge haben. Also behaupten sie, und ich glaube es ihnen, ne? Aber das kann ich ja nie nachprüfen. Und bei ihr fand ich ganz spannend, das ist so ein Bereich, der ja für mich noch ganz fremd ist. Das ist der Jan Scholten, ne? Der dieses Periodensystem eigentlich aufgesplittet hat nach bestimmten, sag ich mal, menschlichen Aspekten oder Themen. Kenne ich mich viel zu wenig aus, deshalb höre ich gerade wieder auf zu reden. Ich weiß auch nicht, warum wir aus da noch niemanden eingeladen haben, ehrlich gesagt. Ich weiß, dass mir ein paar von, ich will jetzt ja gar keine Namen nennen, ein paar immer wieder abgesagt haben. Aber ich glaube, wie heißt es, Periodensystem, da habe ich, glaube ich, noch niemanden eingeladen. Wir sind ja auch überfällig mit dem Symptomlexikon, also steht ja noch viel aus und ich mache gerade unten einen ganz anderen Plan. Also, aber ist gut, ich habe mehrmals die Aufforderung bekommen, in Gauting auch den Podcast bitte unbedingt weiterzumachen, was ich vorhabe. Aber von daher war das für mich sehr gut. Ich war eh im Kopf schon offen für diese verschiedenen Methoden, habe mich darauf gefreut, weil ich von ihr auch schon aus meinen Lerngruppen Positives gehört habe. Und dieser biologische Ansatz, die Pflanzen in bestimmte Epochen einzuteilen und damit auch in bestimmte Arten von Themen, das finde ich ja immer so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Also bisher konnte ich mich dieser Interpretationsthematik nicht so richtig öffnen. Liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass ich nicht genug weiß. Weil ich dieses Prinzip von ich prüfe ein Mittel, schaue, was die Symptome sind und wende dann an, grundsätzlich erstmal recht logisch finde und ich bisher mit den Arzneien, die ich gearbeitet habe, jetzt auch diesen Unterschied zwischen Pflanze, Mineral und tierischem Thema gar nicht gemacht habe bisher, sondern einfach nach dem Ähnlichkeitsgesetz gegangen bin und ja, mir hat jetzt nichts gefehlt. Habe aber gedacht, ja, bei Nosoden und Sarkoden habe ich diesen Unterschied ja auch schon gemacht. Das sind ja auch spezielle Mittelgruppen. Und habe mich ja damit jetzt über die Milch- und Muttermittel auch nochmal in diesen Gruppen beschäftigt und beginne langsam die Vorteile davon zu sehen und zu verstehen. Wobei ich nach wie vor finde, dass das Zuverlässigere, also ne, mit Vorsicht zu genießen, weil jetzt rede ich ganz von meiner Praxis, das Zuverlässigere bei mir in der Praxis, also Klammer auf, ist natürlich das, was ich seit 13 Jahren mache, also das Erprobte, aber ist doch nach einem Ähnlichkeitsgesetz auszusuchen und nicht nach irgendeiner Strategie. Also das ist, was mir oft auffällt, ne, wenn dann da vorne ist, ja, es ist ein Mittel, wo keine Ahnung, nicht kommunizieren kann und immer will, dass es beim Alten bleibt und keine Veränderungen will, dann fallen mir halt 17 Arzneien dafür ein. Also und dann irgendwie da zu behaupten, das wäre jetzt nur ein Thema von ich weiß nicht was, ne, Pilze, Moose, Farne, wurscht, kann ich mich nicht so anfreunden. Mir ist das zu wenig differenziert, aber das ist jetzt gar kein echter Vorwurf, weil ich mich ja gar nicht tief genug damit auseinandergesetzt habe, um nicht zu gucken, ob die Mittel nachher nicht differenziert sind. Aber explizit bei den Milch- und Muttermitteln war das sehr viel Arbeit für mich, aus den Büchern und mit dem Webinar zusammen die Unterschiede wirklich auch rausarbeiten, dass es scharfe Grenzen gibt und dass nicht alles so verschwimmt, ne? Weil am Schluss, wenn man lange, sag ich mal, die klassische Homöopathie studiert hat, kennt man einen Haufen Mittel für, ich habe keinen Kontakt oder bin immer noch in Konflikt mit meiner Mutter oder kann mich von daheim nicht lösen, so. Ne? Aber das dann einem Mittel, also einer Mittel-Ursubstanz zuzuordnen, finde ich zu eindimensional. Ich glaube auch nicht, dass es von den Autoren nachher so gemeint ist, aber sie stellen natürlich ihre Methode dann immer in dieser Eindimensionalität vor. Ne? Das ist für das Thema, wenn Frau Jacki zum Beispiel uns erzählt hat von den Moosen, dann vergleicht sie ja nie die Mittel. Sie hat ab und zu mal gesagt, da denkt man dann an Barium oder da denkt man dann an das und das. Aber die scharfen Unterscheidungen werden ja am Schluss nicht gemacht. Das heißt, die Arbeit bleibt dann oft eigentlich an mir hängen. So. Weiß nicht, wenn man jetzt natürlich ein paar Jahre das macht, dann wird das auch viel klarer sein. Und sie wird es ja irgendwie auch dann unterscheiden, aber oft auch in den Büchern fehlt das, ne? Dass die Mittel nicht scharf begrenzt sind und dann finde ich es sehr schwierig zu verschreiben. Was ja inzwischen gemacht wird, ist, dass diese Nachträge gemacht werden in den Repertorien. Das heißt, man kann die mindestens dann immer schneller auch nachschlagen. Lang war das ja so, dass man bestimmte Arzneien im Repertorium überhaupt nicht findet. Das ist jetzt auch besser geworden. Sie hat gesagt, im Radar kann man einen Teil ihrer Arzneien sogar schon repertorisieren. Also insofern ist das mehr so eine persönliche Kritik an dieser Einteilung. Ich finde das super, dass es das gibt, weil man sich da auch wieder ein bisschen leichter macht und eine Idee bekommt, wo könnte ich denn überhaupt nachschlagen. Aber ich glaube, das ist dann gerade am Anfang sehr anfällig dafür, das in Ähnlichkeitsgesetz zu übergehen und zu sagen, ja, also ein großer Meister hat gesagt, wenn der Patient das als Kernthema hat, dann ist es ein Mose, da muss ich bei den verschiedenen Mosen gucken und die verschiedenen Mose differenzieren und dann ist es eins von denen. Das ist meine Erfahrung auch im Praxisalltag nicht korrekt. Da darf man oft auch noch mehr verstehen, ne? Sich auf ein Symptom für die Verschreibung zu stützen oder auch auf ein Symptomenkomplex, wenn wir mal ein bisschen großzügiger sind, ist einfach oft zu wenig. Genau, aber das war auch gar nicht der Anspruch. Also insofern ist das jetzt sozusagen meine generelle Einstellung zu diesen Interpretationen, wie ich es finde, oder diesen Einteilungen. Aber ich habe das, glaube ich, gut gesagt. Ne? Einerseits habe ich mich zu wenig damit beschäftigt, außer jetzt mit den Milchmitteln, wo ich das eher bestätigt finde, ehrlich gesagt. Also da fühle ich mich eher bestätigt, dass die nicht scharf genug begrenzt sind. In den Büchern, die ich gesehen habe, finde ich das stimmig. Man kann aber damit natürlich trotzdem super arbeiten und man kriegt eine neue Idee. Ne? Frau Jaki hat ja aber ihr System wirklich an der Oberflächlichkeit dargestellt, damit man Lust bekommt, da auch mal reinzuschauen. Und das hat sie auf jeden Fall geschafft, auch bei mir. Oder also nicht nur auch, sondern bei mir. So. Wobei ich bin eh schnell zu begeistern von allem. Vielleicht ist das kein Qualitätsmerkmal. Aber mich hat das richtig begeistert in der Form, dass ich diesen Hintergrund von den Pflanzen und die Entwicklung der Pflanzen und den Pflanzen auch bestimmte Epochen zuzuordnen, die eigentlich in diese Geschichte der Evolution sehr gut reinpassen. Das war für mich neu und hat mich äußerst interessiert. Also ich hätte auch nur einen Vortrag über das hören können. Ich hätte da den homöopathischen Bezug heute noch gar nicht gebraucht, weil das also es hat mich inspiriert, selber darüber nachzudenken. Ich werde auch am Ende ein bisschen versuchen, meinen eigenen Gedanken noch mit reinzubringen. Ansonsten, wenn mir das heute nicht gelingt, weil die Zeit dann drängt, dann werde ich das wohl anders mal nochmal separat machen, wenn ich mich vielleicht doch nochmal ein bisschen tiefer damit beschäftigt habe. Aber um das mal ein bisschen zusammenzufassen, also dieses Pflanzensystem, nenne ich es jetzt mal, mit dem sie arbeitet, das ist eigentlich aufgrund ihrer eigenen beruflichen Herkunft als Phytologin, Pflanzenkundlerin, keine Ahnung, ne, Biologin mit Spezialisierung auf Pflanzen. Pharmakologin ist was anderes, also Phytologin, ja, gibt es sicher Ornithologin? Nein, keine Ahnung. Also, so. Super, ich fasse mal zusammen und habe keine Ahnung. Und hat eigentlich diese Entwicklungsgeschichte mit den Pflanzen uns dargestellt, aus einer Perspektive der Pflanze und immer mit Kontext auch, wie die Erde sich entwickelt hat. Und ich sage es mal so, damit wir vielleicht zwar oberflächlich bleiben, aber doch ihr ein bisschen einsteigen könnt in das. Die Erde ist in den Wahrnehmungen oder in der Erklärung von Frau Jaki eine Entität. Ich hoffe, das sagt allen was. Ne? Also die Erde ist ein lebendiger Planet, der Entwicklungsstufen durchmacht und die, sag ich mal, Lebewesen als Teil dieser Entität wahrnimmt. Also das ist nicht, sie hat es einmal gesagt, der Mensch lebt nicht auf der Erde, sondern der Mensch ist Teil der Erde. Und so sind halt alle lebendigen Anteile des Planeten sind Teil dieser Entität, ne? Wie so eine Art Gottheit ist vielleicht das Falsche, das hat sie nicht benutzt, ne? Sondern wie wir das manchmal sagen, so Mutter Erde oder so, ne? Als echte Entität, dass man sich den Planet wie ein Lebewesen vorstellt, was sich entwickelt. Und sie hat gesagt, die Pflanzen sind dann eben Ausdruck oder Reflexion, da hat sie verschiedene Worte benutzt auch, von diesen Phasen der Entwicklung, ne, die natürlich ja Millionen in Anspruch genommen haben. Und wie natürlich rückwirkend, dadurch, dass viele Pflanzen, die es mal gegeben hat, auch viele Tiere, die es mal gegeben hat, ja schon lange wieder ausgestorben sind, sind das natürlich auch nur Rückschlüsse von denen, die überlebt haben aus dieser Zeit. Insofern gibt es da laut ihr 7 Phasen, die sind auch dann den verschiedenen Epochen zugeordnet. Mit den Details langweile ich euch jetzt mal nicht, wie die heißen und so weiter. Aber jedes dieser Phasen steht halt dann auch für was, ne? Also die Anfangsphase, wo sich Dinge gebildet haben, wo es dann Algen gab, ne? Wo dann alles erst nur im Wasser stattgefunden hat und eigentlich immer trockener geworden ist. Also sie hat viele dieser sehr logisch nachvollziehbaren Anteile dieser überlieferten Pflanzen genommen und immer versucht, es in so einen sehr stimmigen Gesamtkontext zu setzen und damit auch dann über die Arzneimittelprüfung, die sie mit den verschiedenen Pflanzen aus den verschiedenen Epochen ja selber auch durchgeführt hat. Also sie ist ja nicht nur überlegt, sondern auch durch die Arzneimittelprüfung bestätigt, hat sie ja Teile dessen rausgefunden. Ich weiß nicht genau, in welchem Ablauf das ist, ob sie zum Beispiel auch erstmal Moose getestet hat und bei den Moosen halt so Themen rausgefunden hat, die dann sehr gut passen zu so einer ganz frühen Entwicklung von so einer Entität. Ne? Also ich kann da mal so ein paar Beispiele sagen. Ne? Sie hat zum Beispiel gesagt, diese Moose, das sind die ersten Pflanzen, die sozusagen aus dem Wasser ans Land gekrochen sind. Und deshalb haben die Leute, die so ein Moos brauchen, einerseits diesen Pioniercharakter, auf der anderen Seite aber auch diesen, ich bin ein Fremder auf dieser Welt, ne, und ganz viele so Themen mit feucht und trocken, so, ne, dass man immer sieht, die leben zwischen diesen zwei Welten, zwischen trocken und feucht, ne, oder fühlen sich dann nicht wahrgenommen und so weiter. Wo man ja auch, wenn man im Wald läuft, die Moose wahrscheinlich, wenn man nicht aktiv danach sucht, auch nicht wahrnimmt. Sie hat zum Beispiel auch gesagt, dass überhaupt rauszufinden, was für ein Moos das jetzt ist, sehr schwierig ist. Also auch die Leute, die sich mit Moosen beschäftigen, hat sie gesagt, sind sehr scheu. So, ne? Das ist natürlich, wenn man das so darstellt, und sie hat selber auch viele Folien weggelassen aus Zeitgründen. Da sieht man auch, das ist alles eine sehr oberflächliche Betrachtung gewesen, absichtlich. So wirkt es jetzt vielleicht auch ein bisschen, wenn ich das jetzt nochmal vereinfache von dem, was sie oberflächlich dargemacht hat, natürlich ein bisschen arg vereinfacht am Schluss, aber dass man so ein bisschen sich das vorstellen kann. Ne? Also jede dieser Pflanzen und einige davon kennen wir sehr gut. Ne? In der zweiten Phase gibt es ein sehr, sehr berühmtes Mittel, Lycopodium, was ein häufig verschriebenes Mittel ist seit Hahnemanns Zeiten. Da weiß man natürlich viel drüber und stellt wieder fest, dass das in dieser Zeit der ersten Pflanzen, die aufrecht waren und sich aus diesem Moos sozusagen erhoben haben, dass das sehr gut passt auch auf dieses Arzneimittel. Also ich fand viele dieser Rückschlüsse, gerade von den Mitteln, die man schon gut kennt, auch recht valide. Ne? Insofern hat mich das wirklich begeistert, auch in diese verschiedenen Entwicklungsphasen der Erde einzutauchen und sich die Erde als einen großen Organismus vorzustellen, der auch immer wieder durch so apokalyptische Situationen ja auch immer wieder viele große Auslöschungsevents gegeben hat in der Erdgeschichte. Und das mal auch in einem anderen Kontext zu sehen, nicht von irgendwelchen äußeren Faktoren, wie wir es ja auch in der Medizin gerne sehen, Zufälle oder so, ne? Sondern als normaler Entwicklungsschritt, den wir als Mensch oft auch haben. Also wenn man das wieder überlegt, ne, bei uns ist es auch so, wir machen lange immer denselben Mist und davon zu viel. Und dann gibt es so ein Rums im Leben und dann schafft man eine Änderung und danach ist man wie anders drauf. Ne? Also das ist ja etwas, was wahrscheinlich viele im Leben auch schon erlebt haben, dass so durch so ein eigenes Auslöschungsevent das Leben nochmal eine Kehrtwende nimmt und man wieder Platz hat auch für neue Pflanzen, für neue Tiere und die sich ja dann in der Art und Weise auch immer wieder angepasst und weiterentwickelt haben. Ich denke, das ist jetzt auch nicht absolut, ne, das als das anzunehmen, aber es sind sehr stimmige Abläufe, sehr stimmige aufeinander aufbauende Charaktereigenschaften. Und mit der Zeit wird es dann natürlich auch immer diverser und komplexer. Das liegt einerseits an dem, dass natürlich auch die Pflanzenwelt diverser und komplexer geworden ist. Das liegt aber natürlich auch an einem anderen Teil, dass wir natürlich aus der heutigen Zeit viel, viel, viel mehr Pflanzen sehen. Ich habe zum Beispiel zwischendurch auch ein paar Mal gedacht, ja, wahrscheinlich wird es damals auch gegeben haben. Die haben nur alle nicht überlebt. Also auch da der Meinung zu sein, diese Moos-Thematik war sehr eindimensional oder diese Farn-Thematik war sehr eindimensional. Das hat sie auch immer mal wieder erwähnt, das ist wahrscheinlich sehr divers. Und das ist das, was ich glaube, was im Kern, also auch bei den Milch- und Muttermitteln nicht funktioniert und was ich denke, was bei den Pflanzen nachher im Kern eben auch nicht funktioniert, ist, dass das schon gute Ideen sind, da mal hinzuschauen. Aber ich denke, wenn man die Mittel dann im Kern studiert, dann unterscheiden sie sich eben doch so, dass es am Schluss wichtig ist, die nicht nur voneinander gut abzugrenzen, sondern dann auch von den Arzneien, die schon bekannt sind und dort nahe stehen. Ne? Und sich nicht auf das verlassen, ja, der verhält sich wie ein Moos, dann gebe ich ihm auch ein Moos. Sondern also mindestens innerhalb der Moose zu differenzieren und dann natürlich auch noch zu den anderen Arzneien. Sehr spannend fand ich den Ansatz, dass viele dieser uralten Pflanzen auch traumatische Mittel sind. Das fand ich sehr interessant, da werde ich auf jeden Fall mal nachgehen, weil ich finde das einen sehr spannenden Bereich in Homöopathie, wo ich mich die nächsten Jahre auch mit mehr beschäftigen möchte, mit dem Thema Trauma und posttraumatische Belastungsstörung und so weiter. Glaube ich, ganz wichtig, auch in der heutigen Zeit, mit so Mitteln dann zu arbeiten. Ich hatte auch noch ein paar andere Assoziationen, so mit Nervensystemen und so weiter, wo ich ja auch mal das Gefühl habe, also mit Nerven, Behandlung, Nervenhomöopathie ist auch nicht so richtig erfolgreich, wie wir das mit anderen Körperbereichen haben. Also auch da habe ich ein paar Mal gedacht, das wäre vielleicht mal ganz interessant, wenn man sowas auch ausprobieren könnte. Ja. Also, ihr seht, ich verzettle mich vielleicht auch ein bisschen in dem, weil das wirklich so ein riesiges Gebiet ist. Es gibt einfach diese 7 Epochen. Je weiter die voranschreiten, desto mehr Pflanzen kennen wir aus der Epoche, desto mehr kriegt die auch nicht mehr so ein ganz klares Bild, wie die Froyaki das gezeichnet hat bei den ersten vier Phasen, wo man relativ wenig Pflanzen kennt, aber sozusagen genug, um ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen. Man setzt das dann auch irgendwann ins Verhältnis mit der Tierwelt. Und die aktuelle Epoche ist natürlich dann stark geprägt, auch vom Mensch. Und ja, finde ich sehr spannend, das weiterzudenken. Das wäre was, wenn wir mal so Philosophie-Teile im Podcast hätten, wäre das mal sehr interessant, da ein bisschen zu philosophieren drüber, was das bedeutet. Ne? Wenn wir das so weiterdenken, was kommen denn jetzt noch für Epochen? Wie wird sich das weiterentwickeln? Ist der Mensch in diesen Epochen vorgesehen oder hat er sich aus dem rausgenommen? Sie hat zum Beispiel einen sehr interessanten Vergleich gemacht, dass wenn man die Pflanzenwelt anschaut, dann sind sie immer differenzierter, individueller und losgelöster vom Ganzen geworden. Also sie haben sich immer mehr aufgespalten und wurden auch immer autarker, ne? Wo sie am Anfang abhängig waren vom Wasser, wenn man das sieht, ne? Moos, wie abhängig das ist vom Wasser. Oder wer Farn hat mal in der Praxis gehabt, hat mir ein paar Mal probiert, wie abhängig die sind von der richtigen Dosierung von Wasser und sonst sofort eingehen. Gibt natürlich später auch Pflanzen, die das haben, ne? Aber die konnten das nicht mal selber halten, ne? Wie sich das entwickelt hat. Und sie hat gesagt, wenn Zellen nicht mehr, also wenn die so autark sind, dass sie eigentlich separat vom Organismus existieren, dann nennen wir das bei einer Krankheit Krebs. Und das war ja auch ein interessanter Aspekt zum drüber nachdenken. Ne? Der Mensch ist so autark und unabhängig geworden scheinbar, dass er sich nicht mehr als Einheit wahrnimmt. Und das ist ja etwas, wo wir gestern drüber gesprochen haben, diese Einheit. Das ist das, wo wir im Thema Beziehungen drüber sprechen werden. Ne? Dass wir nicht mehr diese kleinste Einheit zusammenhalten können. Also schon gar nicht ich mit mir bilde schon keine Einheit mehr. Aber ich mit meinem Partner bilde auch oft keine Einheiten mehr. Die Familien gehen auseinander. Also diese sich immer weiter aus allem herauslösen, ist Freiheit, autark, unabhängig. Ich habe letztens einen Spruch gelesen, der wahrscheinlich nicht stimmt, aber bei Frauen führt die Selbstständigkeit und das eigenständige Geldverdienen dazu, dass sie den Mann nicht mehr brauchen und das selber rausschmeißen. Das ist natürlich pauschal, aber genug Fälle gesehen, wo das stimmt. Also dieses immer weiter sich abnabeln und weggehen von diesen Einheitsthematiken, und das ist von laut Foyaki eben auch so ein Kernthema der Pflanzen, sich unabhängig zu machen, vor allen Dingen vom Wasser, und dann später sich abzugrenzen von den anderen Pflanzen und dann später sich abzugrenzen und zu beschützen vor den Tieren und so weiter und so fort. Ist das auch eine spannende Idee, dass wir jetzt überlegen, wie wir uns auch emanzipiert haben als Menschheit, von Abhängigkeiten freigemacht haben, von Wetter unabhängig gemacht haben und also im größten möglichen Maße zum aktuellen Zeitpunkt und ja auch dann noch weiterarbeiten daran, an Wettermanipulation und was es nicht alles gibt da für Ideen. Und wenn sich aber diese Zellen unabhängig von dem Gesamtorganismus sehen, sind wir dann eher sozusagen die logische Fortsetzung dieser Moose? So. Oder sind wir das übermäßig entartete Krebsgeschwür auf diesem Planeten, und wird das nächste Auslöschungsergebnis entweder durch uns ausgelöst, wie das so oft war, irgendeine Spezies oder irgendein Teil produziert zu viel oder zu wenig Sauerstoff und dann macht es Rums. Werden wir das selber sein, die Regulation einleiten durch uns? Oder wird das von außen geschehen? Ist dann wahrscheinlich auch zu dem Zeitpunkt egal, wenn es dann passiert. Aber sehr interessant. Also ich hoffe, ich konnte euch da einen kleinen Einblick geben in das, und es war nicht zu verwirrend. Ansonsten glaube ich, ist es dann wirklich wichtig, sich da mit dem nochmal intensiver auseinanderzusetzen. So, jetzt kommen wir weg von Pflanzen, jetzt geht es vor allen Dingen um Wissenschaft. Den Vortrag vom Stefan Baumgartner, den habe ich natürlich am Homöopathie Schweiz Kongress schon einmal zusammengefasst. Der hat sich jetzt insofern nicht wirklich verändert, dass ich jetzt da nicht mehr viel Neues dazu mitteilen kann. Habe aber noch mal so ein paar Sachen noch mal aufgeschrieben, die mir jetzt auch nicht mehr so im Kopf waren. Weiß nicht, ob ich die letzte Mal zusammengefasst habe, und für die letzte Folge eh nicht hören wollen, denen ist ja eh wurscht, da kann ich jetzt hier noch mal sagen. Grundsätzlich, das habe ich mehrfach auch schon publiziert auf LinkedIn, auf Facebook, auf meiner Webseite. Wir haben es auch in der Praxis ausliegen. Ich habe es auch gestern nochmal gesagt, die Homöopathie ist auf eine gewisse Art und Weise wissenschaftlich einerseits, aber auch evidenzmäßig so gut aufgestellt, wie es das eigentlich noch nie war. Wir erfüllen sehr viele Qualitäten, die die moderne Medizin von uns fordert, in einem hohen Maße. Und das, obwohl wir eigentlich gar nicht innerhalb dieser Parameter existieren. Also wir haben uns ja schon sehr klein gemacht, um da in diese lineare Art von Medizinwelt überhaupt reinzupassen, und versucht, Studiendesigns anzupassen, Grundlagenforschung zu machen, die eigentlich ja diese eindimensionalen Vorgaben der Medizin erfüllen, obwohl wir dann viel größeren Ansatz eigentlich verfolgen von der Art, wie wir verschreiben, eben keine pauschalen Ergebnisse liefern, sondern individuelle, und damit auch viele der Studiendesigns für uns natürlich gar nicht nützlich sind, respektive die für uns nützlich sind, sind natürlich dann im Sinne der Medizin keine Goldstandards. Das macht natürlich auch total Sinn. Ein individuell verschriebenes Antibiotikum macht doch gar keinen Sinn. Also insofern, trotzdem, dass wir sozusagen versuchen, als Birne in einem Apfelkorb irgendwie klarzukommen, wobei der Vergleich wahrscheinlich nicht korrekt ist, vielleicht fällt jemand was Besseres ein, haben wir das relativ gut gemacht, und erfüllen eigentlich alle drei Säulen der evidenzbasierten Medizin. Wir haben Metastudien, wir haben Kohortenstudien, wir haben Placebo-randomisierte Studien. Und auch, also jeder hätte gern mehr, das ist ja von allem so, aber wir haben auch genug, dass man sehen kann, dass die Homöopathie signifikante Wirkungen über den Placebo-Effekt hinaus macht, bla bla. ist alles klar, ist alles veröffentlicht, ist spätestens seit 2023 nochmal bestätigt. Es gibt zig YouTube-Videos darüber. Ich habe auch schon drüber gesprochen, mit Frau Schnittger haben wir drüber gesprochen. Ja, also insofern, ne, war das heute nochmal schön zu hören, dass auch bei der Grundlagenforschungsergebnisse, er hat ja alle veröffentlicht und von seinen 20 oft auch reproduzierten oder doppelt durchgeführten oder wiederholten Grundlagenforschung, von den 20 sind 15 signifikant positiv in der Grundlagenforschung. Das ist auch eine große Zahl, die absolut ausreicht, ne, bei 15 reproduzierbaren unter verschiedenen Umständen in verschiedenen Laboren mit sehr, sehr hieb- und stichfesten Studiendesign 15 erfolgreiche Sachen zu haben, wo die Homöopathie signifikant wirkt. Genau, ist das auch in der Grundlagenforschung sozusagen das Einzige, was noch offen ist, ist eigentlich der Wirkmechanismus. Aber ich sage das ja immer wieder dazu, der ist auch bei Duffel gar nicht geklärt. Und insofern ist das eigentlich ja, mehr so ein Problem, was die Leute mit der Homöopathie haben und nicht unbedingt inhaltlich. Also von den, was wir erfüllen müssen als Homöopathie, haben wir erfüllt, was wir auch erfüllen können, ne? Weil dass wir den Wirkmechanismus, der ja offensichtlich nachweisbar ist und reproduzierbar ist, nicht beweisen können, sollte ja eher Lust machen darauf, zu forschen und Interesse wecken, dieses Phänomen zu untersuchen. Stattdessen sind wir da ja mit einer Art modernen katholischen Kirche konfrontiert, wo jemand kommt und sagt, die Welt ist im Fall rund, ne, und dann erstmal verbrannt wird. Und wie immer, ne, das war ja zu jeder Zeit auch so, macht der Großteil der Bevölkerung bei der Hexenverbrennung mit. Zum großen, großen Teil passiv, also ich will da ja, also niemandem eine Aktivität unterstellen, aber sich für diese provokative These, die Welt ist rund, zu positionieren und die Gefahr, mit verbrannt zu werden, verstehe ich auch jeden. Das ist ja das, was wir bei Covid auch gesehen haben und so weiter. Ja, genau, die kann man auch alle einsehen, das sind auch irgendwie also kostenlos zugängliche Informationen, die sind nicht hinter irgendeiner Paywall oder irgendwas, also auch viele der kritischen Argumente, die zwar immer noch wiederholt werden, aber längst überholt sind, sind widerlegt worden, öffentlich in anerkannten Journalen und so weiter, also genau. Das hat er nochmal dargestellt, natürlich mit jetzt besseren Worten, als ich das gemacht habe. Der kann super gut reden, also hört ihn euch mal an, wenn ihr den irgendwie live sehen könnt. Oder ich habe das YouTube-Video von ihm ja schon mal empfohlen in einer anderen Folge. Einfach mal eingeben, Stefan Baumgartner YouTube, da gibt es einen schönen Vortrag, der ist zwar schon ein bisschen älter, aber trotzdem gut. Er hat noch ein paar Sachen festgestellt. Dass Homöopathie, also wenn er jetzt weitergeht, sein nächstes Projekt ist eigentlich zu versuchen, ob er den Wirkmechanismus nicht irgendwie mal wenigstens im Ansatz erkennbar machen kann. Und da sind ein paar interessante Sachen rausgekommen. Einerseits hat er geguckt und hat festgestellt, je komplexer das Wesen ist, desto komplexer, desto stärker ist die Wirkung. Also er hat zum Beispiel gesagt, auf reine Zelllinien, die eigentlich zu keinem biologischen Wesen mehr gehören, sondern wirklich separat Zellen entnommen sind, die so alleine auch gar nicht existieren würden. Also jetzt nicht Mikroben, also Bakterien oder sowas, sondern wirklich Zellreihen. Das wird oft gemacht, um so Krebsmedikamente und so zu testen. Da wirkt Homöopathie gar nicht. Je komplexer und lebensfähiger das Wesen von sich aus ist, desto größer ist die Wirkung von der Homöopathie. Aber je komplexer dieses Wesen ist, also Unterschied Pflanze-Mensch, desto größer ist auch der Impact. Das wurde dann nochmal kurz diskutiert, dass das ja auch daran liegt, dass man die Arzneimittel beim Menschen getestet hat und nicht bei Pflanzen. Und dass man ja immer versuchen muss, von dem Mensch auf die Pflanze zu abstrahieren. Es gab aber noch einen anderen Test, der das nochmal untermauert hat, was der Stefan Baumgartner gesagt hat, nämlich, dass man, wenn Krebszellen wurden bei Ratten injiziert bei dem Tierversuch, schreckliche Sache, aber Nur gibt es den Versuch, dann kann man natürlich auch mitarbeiten. Und wenn man dann diese Ratten homöopathisch behandelt hat, dann haben die Krebszellen abgenommen oder die lebensverlängernden Sachen waren deutlich zu sehen und so weiter. Also das, was wir von den Krebsstudien auch gehört haben vom Krebskongress. Während man das mit diesen Zellen, die man vorher injiziert hat, gemacht hat, keine Wirkung hat. Also da ist nochmal klar geworden, was auch der homöopathische Ansatz ist oder Hahnemanns Ansatz gewesen ist damals. Die Homöopathie wirkt nicht auf die Krankheit. Das ist ja vom Wirkmechanismus auch sehr unwahrscheinlich, weil nichts drin ist. Ich meine, wo soll das auf die Zelle wirken? Sondern es wirkt halt auf die Selbstheilungskompetenz des Organismus. Das war von Anfang an die Theorie und hat sich unter anderem in dem reproduzierbar auch nochmal wieder gezeigt. Genau, sodass er die Trennung gemacht hat zwischen der Interventionsmedizin, ich arbeite eigentlich auf die Krankheit, und einer Regulationsmedizin, ich reguliere den Organismus, sodass er fähig wird, sich selber zu heilen. Und in dem Bereich wird natürlich wenig geforscht, bis auf vielleicht die Psychologie oder so oder andere Naturheilkundeverfahren. Wobei, das hat er auch nochmal erwähnt, was ich glaube ich auch in einem der letzten Podcast-Folgen erwähnt habe, dass natürlich auch viele der Naturheilkundeverfahren Interventionsmedizin sind und keine Regulationsmedizin. Also da ist gar nicht so viel auf der Seite. Und das liegt eben auch daran, dass dieser Wirkmechanismus, also wie reguliert sich eigentlich der Körper, ist ja überhaupt nicht klar. Und dass das so ein bisschen dem Zufall oder ja, ist halt uns nicht bekannt, macht nichts. Ne? Also das wird ja so ein bisschen ignoriert auch. Finde ich auch spannend, dass man eigentlich ja sehr wohl im Alltag beobachten kann, dass sich der Körper selbstständig reguliert, da aber gar nicht geforscht wird, wie er das macht, ne, sondern immer nur die Auswirkungen davon sieht, ne, wenn er irgendein Hormon ausschüttet, aber wie das am Schluss hinten dran gesteuert wird, das wird ja gar nicht zu Ende gefragt. Und das ist jetzt ein Teil, den kann ich nicht so richtig gut erklären, habe ich gemerkt, weil der war auch schwieriger zu verstehen. Was sie eben geschafft haben, ist, dass es, ich versuche es jetzt mal in eigenen Worten zu sagen, bitte nagelt mich da nicht fest. Es gibt also die Möglichkeit, Sachen zu kristallisieren. Ich habe das nicht ganz kapiert, wie das funktioniert, ist aber eine sehr valide Sache. Also zum Beispiel kann man Pflanzen auf diese Art kristallin machen und das ist eine sehr sichere Methode, Pflanzen zu klassifizieren. Also wenn man eine ganz bestimmte Pflanze hat, dann kann man die auf diese Art und Weise kristallisieren. Das ist eine anerkannte Wissenschaft, das ist jetzt nicht irgendwas Geschwurbeltes. Und damit werden auch dann Pflanzen erkannt. Wenn man nicht ganz sicher ist, welche Pflanze ist das, macht man es mit dieser Kristallisationsmethode und kann also dann sehen, dass es immer wieder gleich kristallisiert und damit kann man die Pflanze dann bestimmen, weil es bestimmte strukturgebende Formen gibt. Also anhand der Struktur und der Form wird sozusagen gesagt, welche Pflanze das ist. So, und wenn ich das richtig verstanden habe, dann kann man eine normale kristalline Form von einer Pflanze mit homöopathischen Arzneimitteln beeinflussen, dass sie eine andere Form nehmen. Also die Hinzugabe von einer homöopathischen Hochpotenz verändert diese kristalline Struktur, die normalerweise unveränderlich ist. Was auch nochmal darauf hinweist, dass es also irgendeinen Wirkmechanismus gibt in der Homöopathie, die strukturgebend ist. Also das macht auch nochmal Sinn von der Art, wie weiß eine Sonnenblume aus diesem Kern heraus, wie sie wachsen wird, soll, darf und auch individuell bleibt, entgegen der Schwerkraft zum Beispiel. Also ne? Sehr, sehr ein spannender Gedanke, der noch nicht Ende geforscht ist. Also wenn der Wirkmechanismus bekannt wird, werden wir alle davon gehört. Ne? Aber das sind, glaube ich, genau die richtigen Gedanken. Und das sind die Gedanken, die seit 270 Jahren niemand aufgenommen hat und weiterentwickelt hat in der Form, dass wir das messbar machen könnten mit irgendeiner Idee oder Art und Weise. Das finde ich aber gut, dass da mal wieder jemand dran ist, der da auch wirklich die Ruhe und Geduld hat. Ich meine, er hat ja jetzt über 30 Jahre schon an dem geforscht. Dass er jetzt auf den Wirkmechanismus übergeht, finde ich nur logisch und bin ganz gespannt und drücke uns allen natürlich die Daumen, dass das gelingen kann. Also hört ihn euch mal an, wenn ihr die Möglichkeit habt. Ich versuche immer noch, ihn in einen Podcast zu bringen. Ist aber nicht so einfach. Der Mann ist sehr viel beschäftigt und ich bin nicht seine Priorität Nummer 1. Dann hat Foyaki ihre Doktorarbeit dargestellt. Die will ich nur kurz das Ergebnis erzählen. Und zwar hat sie eine Studie gemacht mit PMS. Und ich sage jetzt nur die Ergebnisse, weil wir sind schon bei 40 Minuten. Die Ergebnisse ist, dass es einen signifikant messbaren statistischen Vorteil gibt, also eine statistische Wirksamkeit gibt, der homöopathischen Arznei gegenüber also drei Kontrollgruppen. Zwei davon sind Placebo und eine Kontrollgruppe ist, dass sie ein standardisiertes Medikament bekommt. Ich weiß nicht, wie gut ihr in meinem Podcast dabei seid. Ich habe das auch schon mal besprochen, dass ich dieses Studiendesign seltsam finde, wobei alle Kopfschmerzpatienten Belladonna bekommen und hinterher rauskommt, dass es nicht über den Placebo-Effekt wirkt. Wo ich denke, ja, wenn man halt Homöopathie falsch anwendet, natürlich kommt da nur Murks bei raus. Und sie hat das sozusagen absichtlich gemacht als Kontrollgruppe, dass sie auch nochmal ein Mittel gegeben hat, was sozusagen bei PMS eine Standardverschreibung ist und gesehen hat, dass es genauso schlecht abschneidet wie das Placebo, bis darauf, dass es bei ein, zwei Frauen so stark gewirkt hat, dass wir ein, zwei Frauen haben, die stark abgewichen sind. Das heißt, von den 100 Probanden oder wie viele das waren, ja, waren nicht so viele, 40 oder so, hat eine oder zwei daraus sehr stark reagiert und alle anderen wie das Placebo, was eigentlich auch nochmal rückwirkend wieder eine Bestätigung ist für die spezifische Wirkung von Homöopathie. Das heißt, die anderen Frauen wurden individuell behandelt und die individuelle Behandlung im Gegensatz zu der Kontrollgruppe mit Placebo oder diesem Medikament, was sozusagen als Standardmedikation ist, ist das Verum deutlich besser, also oder signifikant messbar. Dann wurde überprüft, wie viel weniger Medikamente die in dem Zeitraum genommen haben. Das war sehr viel deutlicher zu sehen als die subjektive Verbesserung. Die haben viel, viel weniger Medikamente genommen. Und was noch deutlicher zu sehen war, die waren viel weniger krank und hatten viel weniger Arbeitsausfälle. Die Leute, die mit dem Medikament, also mit den individuellen Medikationen der Homöopathie gearbeitet haben, im Gegensatz zu den Kontrollgruppen. Dann wurde noch überprüft, ob empfindliche Patienten, also die über sich selber sagen, ich bin sehr empfindlich oder ich bin schnell verletzt, beleidigt oder ich bin in irgendeiner Form eine sensible Person, ne, die es subjektiv so zugeben, ob die mehr empfänglich waren fürs Placebo als andere. Das finde ich auch noch eine spannende Sache, dass man das ja auch mal manchmal annimmt, ne, weil die Frau jetzt so empfindlich ist, dass sie jetzt mehr auf das Placebo wirkt als andere. Das konnte in der Studie sich nicht zeigen. Genau, das mal die Ergebnisse von dieser PMS-Studie für über 150 Frauen. Also auch wieder eine gute Doktorarbeit, die ja auch verteidigt worden ist. Gut, dann am Schluss, glaube ich, haben wir dann jetzt alles. Ah nein, wir reden noch kurz über den Arbeitskreis. Es gibt einen Arbeitskreis, wo sich Frau Schnittger zusammen mit anderen aus dem Homöopathieforum und Interessierten regelmäßig auch die wissenschaftlichen Arbeiten anschaut, die so sind. Das finde ich eine sehr interessante Sache. Da werde ich es nochmal einladen und genauer zu befragen, weil da könnt ihr auch daran teilnehmen. Wer sich also selber auch nochmal hinter diese ganze Wissenschaftssache ein bisschen klemmen will und auch selber lernen will, wie lese ich eigentlich so Paper, wie beurteile ich eigentlich so eine Studie, wenn die auch neu rauskommt und sich das so ein bisschen anlernen will, dieses Wissen, der ist da genau richtig. Das ist auch sehr erschwinglich und hybrid. Also man kann auch von der ganzen Welt aus teilnehmen und das ist, glaube ich, für 10, 15 Euro pro Mal, einmal im Monat. Also wer da Interesse hat, sich noch mehr in diese Wissenschaftssache reinzuknien, ist da genau richtig. Und am Schluss haben sie noch sag ich mal ganz salopp, mit der KI gespielt, was ich auch schon viel mache und geschaut, was kann man eigentlich zusammen mit einer, auch mit einer Professionellen, die jetzt nicht wie ich da ein bisschen rumdrückt, sondern die Ahnung hat von dem, was sie da macht, was kann man da für Auswertung machen. Sie haben alle Fälle aus der Homöopathie-Zeitschrift, alle Einzelfälle extrahiert und dann so nach Daten sortiert und extrahiert und dann gewisse Daten ausgelesen. Das finde ich super, dass wir da versuchen, mit der KI gerade von Anfang an mitzumachen und zu schauen, wie kann man das vielleicht auch homöopathisch positiv nutzen. Es wird uns niemals die empathische Anamnese abnehmen können. Das kann ich mir aber im besten Willen nicht vorstellen. Da müsste das Thema KI ja nicht nur eine Persönlichkeit haben und den Patienten beobachten können, sondern auch noch empathisch wahrnehmen können. Also die Chance, dass wir da ersetzt werden, halte ich für äußerst gering bis unmöglich. Außer die entwickelt wirklich Bewusstsein, diese KI. Was natürlich eine Möglichkeit wäre, aber ja, dann ist immer noch die Frage, ob die da nicht vielleicht Besseres zu tun hat. die hätte genug andere Aufgaben, denn die sie wahrscheinlich ja eher ersetzen kann als uns. Genau, aber ich denke so als Praxisassistent in der Praxis, da bin ich ja schon lange dran. Also die mich enger kennen, wissen, seit 10 Jahren versuche ich jemanden dazu zu bringen, das zu machen. Ich habe es immer noch nicht geschafft, jemanden dazu zu bringen, weil es gibt ja in dem Sinne auch noch keine richtige KI. Das heißt ja immer so, aber das sind ja immer noch sehr gute Algorithmen. Mehr ist das ja noch nicht. Das ist ja nicht wirklich eine eigene Intelligenz. Insofern ist das eigentlich auch falsch, die als KI zu bezeichnen. Aber ja, jetzt reden alle davon. Na, jetzt ist es irgendwie das. Genau, aber ich finde das super, sich damit auseinanderzusetzen und damit ein bisschen rumzuspielen und eben dann, wenn es soweit ist und das wirklich nutzbar wäre für die Praxis und es stellt vor, wir hätten alle so einen Science-Fiction-KI-Assistent, der für uns repertorisiert und wir dadurch noch mehr Zeit kriegen, wirklich mit dem Patienten zusammenzuarbeiten. Und wenn der wirklich intelligent wäre, dieser Praxisassistent, wie gut der dann auch, sag ich mal, einerseits repertorisieren könnte, wie der dann auch Nachträge leicht hinzufügen könnte, bla 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 bla. Ne? Also all die Sachen, die, wo es natürlich jetzt auch Arbeitsplätze für gibt, ne? Das will natürlich auch niemand ersetzt werden von irgendeinem Computer, das verstehe ich auch, aber stell vor, also gerade ich stelle mir es auch vor, wenn ich da irgendwann so einen KI-Assistenten hätte in der Praxis, der, sag ich mal, ein paar der Schritte in der Homöopathie übernimmt und dafür zum Beispiel auch für mehr Vollständigkeit sorgt oder für eine genauere Analyse oder vielleicht auch Mittel, die ich nicht so oft benutze, mich wieder erinnert. Denk dran, du hast bei einem Fall auch schon mal Ferromiodatum verschrieben in so einem Zustand, wo ich denke, ah ja, stimmt, ne? Weil der meine eigenen Fälle kennt und die immer wieder nachschaut oder was weiß ich. Also ich habe da 40.000 Ideen und nicht einen bisher dazu überreden können, für einen vernünftigen Preis das auch mal wenigstens anzufangen. Genau. Insofern bin ich da froh, da ich werde das nicht mehr kreieren können, diese Art von Praxisassistenten als Person. Ne? Aber ich werde das immer nicht müde werden, auch zu erläutern, wann immer ich kann und denke, der Ansatz jetzt von Gauting da mit dem auch vorzupreschen und solche Analysen zu machen, ist genau richtig. In der Hoffnung, dass wir das auch als Menschheit, als Fortschritt nutzen und nicht um uns wieder irgendwie gegenseitig umzubringen. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Gut, so, das war mein ziemlich langer Zusammenfassung von dem zweiten Tag. Ich hoffe, mit meinem verwirrenden Beitrag von Foyaki seid ihr trotzdem rausgekommen und habt bis hierher durchgehalten. Am Dienstag kommt die etwas verspätete Episode für den Semili-Kongress, wo man sich noch anmelden kann und sollte. Der wird sicher super. Hört auch gerne in den Podcast rein, Semili-Podcast. Da werden die einzelnen Referenten auch vorgestellt. Da sind coole Sachen dabei. Und überhaupt ist das eine sehr coole Truppe. Das werdet ihr dann sehen am Dienstag. Also hört da gerne mal rein und dann hoffe ich, dass wir übernächste Woche da endlich mal mit dem Jasmin starten. Ich habe da schon ein paar Zusagen für Interviewpartner und werde auch ein paar Folgen alleine machen. Also freue ich mich sehr drauf, das wird uns dann den Sommer füllen. Und wer gar nicht genug kriegen kann von mir, der kann ja dann im YouTube-Mitgliederbereich reinschauen. Dort diskutiere ich den Adventskalender nochmal ein bisschen vertieft. Und macht da Differentialdiagnosen und versucht mit euch zusammen auch aufs Mittel zu kommen von vor 3 Jahren. Da weiß ich ja selber nicht mehr, was ich gegeben habe. Das hat also auch wieder den Marvin-Anteil, dass ich mir meinen eigenen Adventskalender anhöre und keine Ahnung habe, was jetzt kommt. Das ist auch, hat einen Teil noch lustig. Und dann könnt ihr mir live dabei zuschauen, oder nicht wirklich live, also in der Aufzeichnung dabei zuschauen, ob ich auf meine eigenen Arzneimittel nochmal komme oder nicht. Gut, so, genug. Alles Gute und ich wünsche euch ganz gute Erholung vom Kongress und ansonsten viel Freude und Vorfreude auf den nächsten Kongress. Denn wie wir alle wissen, nach dem Kongress ist vor dem Kongress. Tschüss!